Gut, schlagt mal mit mir Lukas 17 auf, die Verse 5 und 6. Und ich lese sie gleich mal vor. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen: Entwurzle dich und pflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wir sind gerade dabei, uns das anzuschauen, was biblischer Glaube ist, so ein Grundverständnis, was biblischer Glaube ist. Und wir haben es letzte Mal mit dem hier angefangen, weil in der Antwort von Jesus auf diese Bitte der Jünger zwei wichtige Fragen über Glauben ganz kurz zusammengefasst sind. Ja, die Jünger hatten so die Vorstellung, sie bitten Jesus um mehr Glauben und er sozusagen gibt ihnen übernatürlich mehr Glauben. Und Jesus sagt aber, das funktioniert so nicht, sondern er erklärt ihnen letztendlich, was Glaube ist. Und er beantwortet eigentlich zwei Fragen, nämlich wie entsteht Glaube und wie wird Glaube freigesetzt. Und wir sind gerade bei dem Thema, wie Glaube entsteht. Er hat hier gesagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Ich habe das letzte Mal schon betont, es ist hier, wir haben das so oft gehört, dass der Schwerpunkt auf der Größe liegt, aber der Schwerpunkt liegt eigentlich nicht auf der Größe, sondern auf der Tatsache, ja, auf der Qualität, auf der Tatsache, dass es wie ein Samenkorn ist. Ein Samenkorn ist etwas Lebendiges, was gepflanzt wird und was aufwächst und die Fähigkeit hat, das hervorzubringen, wozu es gepflanzt wurde. Also es ist etwas Lebendiges. Und er hat ihnen das sozusagen gesagt, eben wie dieser Glaube entsteht und hat auf etwas zurückgegriffen, was in Lukas 8 er schon erläutert hat, aber haben uns das in Markus angeschaut, in Markus 4, nämlich das Gleichnis vom Sämann oder vom vierfachen Ackerfeld. Und sind auf diese Art und Weise haben wir uns das angeschaut, was damit gemeint ist, wenn ihr wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn oder wie ein Samenkorn, was damit eigentlich Jesus gemeint hat. Weil er hat es ihnen schon einige Zeit davor erklärt. Und für mich ist Markus 4 immer sehr anschaulich, weil wenn du dir das anschaust, Markus 4 und dann die nächsten Kapitel, Markus 5, Markus 6, Markus 7, Markus 8, du findest lauter Erzählungen, Erlebnisse, die die Jünger mit Jesus hatten, wo sich immer das Ganze um Glauben dreht. Und Markus hat ja, das wissen wir aus den Kirchenvätern, er hat ja das Evangelium geschrieben und er war der Übersetzer von Petrus, also er hat Petrus praktisch in Rom ins Lateinische übersetzt und er hat praktisch aus diesen Predigten von Petrus das Evangelium zusammengeschrieben über das Leben Jesu. Er hat praktisch das, was Petrus erzählt hat, getreu niedergeschrieben, aber hat einer der Kirchenväter gesagt, nicht unbedingt immer in der richtigen Reihenfolge. Und wenn man sich das so anschaut, dann scheint es so, wie wenn sich das so gehäuft hat, wie wenn Petrus sozusagen immer wieder, wenn er über Glauben gelehrt hat, auch immer wieder dieselben Geschichten erzählt hat. Und wir sehen das, wie wenn hier in Kapitel 4 Jesus nicht nur durch dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, sondern alle anderen, er lehrt über Glauben bis zu Vers 34. Und dann plötzlich kommt es so, dann kommt die Stillung des Sturms, wo er dann die Jünger fragt, wieso habt ihr noch keinen Glauben? Ja, wie wenn er das erwartet hätte. Ihr wisst jetzt, wie Glaube funktioniert. Dann sehen wir das von der blutflüssigen Frau, von der Tochter des Jairus, wo es immer wieder sich um Glauben dreht, über den Unglauben in Nazareth. Wir sehen das dann bis hin zu Kapitel 9, wo dann das mit diesem fallsüchtigen Knaben ist und dann bis zu Kapitel 11, wo dann das kommt mit dem verdorrten Feigenbaum. Also wie so eine Reihe. Also man kann das jetzt nicht, ich kann das jetzt nicht belegen, dass das immer so Beispiele waren, die Petrus da verwendet hat, aber es scheint fast so, wie wenn da sich ein Thema über mehrere Kapitel hinzieht. Und wir haben uns eben dieses Kapitel angeschaut und wir haben auch immer wieder einzelne Missverständnisse oder uns angeschaut, die so über den Glauben existieren. Und das eine, das werde ich ganz am Anfang nochmal wiederholen, ganz kurz, ist dieser Vorwurf, der manchmal hervorgerufen wird, wenn du so über Glauben redest, dann denkst du, naja, durch Glauben kann ich Gott dazu hin manipulieren, mir das zu geben, was ich gerne hätte. Oder dass man so Glauben ansieht als aus einem falschen Verständnis, wie wenn ich Gott zu etwas manipulieren könnte, mir was zu geben, obwohl er da eigentlich das gar nicht möchte. Und das ist eben dieses falsche, ein falsches Verständnis von Glauben. Und wir haben das uns angeschaut in Epheser 2, Vers 8. Da steht das, aus Glauben seid ihr errettet. Moment, ich lese es mal genau vor. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also wir sind errettet aus Gnade durch Glauben. Und das beschreibt das so schön, ja? Menge übersetzt ist, wir sind errettet aus Gnade mittels des Glaubens. Also der Glaube ergreift diese Gnade, die Gott bereits bereitgestellt hat. Du kannst durch Glauben nur das nehmen an Gnade, was Gott bereits bereitgestellt hat. Ja, in Römer 5, Vers 2 steht es, durch den Glauben haben wir Zugang oder Zutritt erhalten zu der Gnade, in der wir stehen. Der Glaube ergreift immer das, was Gott bereits bereitgestellt hat, bereits für uns vorbereitet hat, bereits bereitgelegt hat. Wir haben uns da auch verschiedene Stellen angeschaut. Aber letztendlich, wenn es in Johannes 1, Vers 16 heißt, denn aus seiner Fülle haben wir Gnade um Gnade empfangen, dann ist das diese ganze Gnade, die Gott für uns bereitgelegt hat schon, weil er weiß, was wir alles jemals brauchen. Und er hat es schon für uns bereitgelegt. Ja, das steht in 2. Petrus 1, Vers 3 und Epheser 1, Vers 3. Er hat alles für uns bereitgelegt, was wir jemals brauchen können. Das ist die Gnade. Und durch den Glauben ergreifen wir sozusagen diese Gnade, die er bereitgelegt hat. Also du kannst durch den Glauben niemals Gott dazu bringen, dir etwas zu geben, was er nicht geben will, sondern du nimmst das, was er eh schon bereitgelegt und bereitgestellt hat für dich. Und er hat im Überfluss für uns bereitgestellt. Also es ist nicht so, dass Gott irgendwann die Gnade ausgeht. Ja, er hat einen Überfluss, ein Übermaß an Gnade für uns bereitgestellt. Jetzt gehen wir zurück zu Markus 4. In Vers 13 sagt Jesus über dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Das ist ein ganz grundlegendes Gleichnis, weil es uns erklärt, wie Glaube entsteht und wie Glaube einfach sich auswirkt. Ja, er hat es erzählt, ein Sämann geht hinaus, er sät Samen und es fällt einiges auf den Weg und die Vögel fressen es, einiges fällt auf steinigen Boden, geht schnell auf, aber weil es keine tiefe Wurzeln hat, verdorrt es, wenn die Sonne drauf scheint. Einiges fällt unter die Dornen wachsen mit auf und ersticken es und einiges fällt auf guten Boden und bringt 30, 60, 100-fach Frucht. Und wir haben ganz am Anfang, wir haben uns das angefangen und da waren wir eigentlich das letzte Mal, dass wir uns versucht haben, das zu verstehen. Und Jesus gibt selbst die Auslegung uns. Der Sämann sät das Wort. Also der Same ist das Wort Gottes. Und das ist das Schöne. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist kraftvoll, es ist wie ein Same, der das hervorbringt, was in ihm ist. Ja? Aus einem Kürbiskern wirst du einen Kürbis hervorbringen. Aus einem Sonnenblumenkern eine Sonnenblume, aus einem Apfelkern ein Apfelbaum und so weiter. Du kannst nicht einen Birnenkern säen, wenn du Bananen ernten willst, sondern du musst das säen, was du ernten willst. Und ähnlich ist das, du musst dich mit den Verheißungen beschäftigen, du musst die säen, sozusagen wie ein Samenkorn. Ja, diese Worte, diese Zusagen, diese Verheißungen Gottes, die genau das verheißen, was du brauchst, damit der Glaube für diese spezielle Sache auch entsteht. Und wir haben uns das angeschaut, der Boden, das ist das Herz. Und das Säen, das haben wir uns das jetzt bei Matthäus angeschaut. In Matthäus kommt es nämlich sehr deutlich rüber. Ich lese das nochmal vor, Matthäus 13, die Verse 19, 20. 22, 23, weil das so schön deutlich rüberkommt. Wie sähe ich das Wort? Also wie kommt das Wort in mein Herz? Ja, er fängt damit an, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt er böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Also das Herz ist der Boden. Bei dem auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört. Und bei dem unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört. Und bei dem auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Also immer das Hören entspricht dem Säen. Und das ist dasselbe, was auch in Römer 10, Vers 17 steht, ja, wo das wörtlich steht, der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Glaube entsteht dadurch, dass du das Wort Gottes hörst. Und das, was du aus dem Wort Gottes hörst, wie der Same, ist das, was als Glaube hervorkommt. Wenn du aus dem Wort Gottes das hörst darüber, dass Gott Jesus gesandt hat, dass er für dich gestorben ist, dass er deine Sünde bezahlt hat, dass er dich mit Gott versöhnt hat, dann entsteht Glaube für die Errettung. Wenn du aus dem Wort Gottes das hörst, dass Jesus deine Krankheiten getragen hat, dass du durch seine Striemen geheilt bist, dann entsteht Glaube für Heilung. Wenn du aus dem Wort Gottes das hörst, dass Gott dir Frieden schenken will, dass er dich versöhnt hat, dann entsteht Glaube für Friede. Wenn du hörst aus dem Wort Gottes, dass Gott dich liebt und dass du kostbar und wertvoll für ihn bist, dann entsteht eben dieser Glaube, dass für diese Liebe Gottes, dass er dich liebt. Es gibt noch mehr Stellen, wo das so kommt. Ich möchte euch noch eine vorlesen. In Galater 3, in Vers 2 sagt Paulus, nur dies will ich von euch wissen, habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Eigentlich wörtlich heißt es aus dem Hören des Glaubens oder aus dem glaubensvollen Hören. Und in Vers 5 dasselbe, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus wörtlich dem Hören des Glaubens. Also wenn du das Wort Gottes hörst, entsteht Glaube in dir. Wir haben uns das letzte Mal auch. Galater 3, Vers 2 und 5 war das. Genau. Und wir haben uns das angeschaut, in Römer 10, Vers 8 steht dann auch nochmal, was sagt die Schrift? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Also die Art, wie du das Wort Gottes hörst, ist nicht nur durch den Prediger, sondern auch indem du selbst diese Verheißungen, diese Samen, die du brauchst, dir selber zusprichst, darüber nachsinnst, ja, das Wort murmelst, wie es im Alten Testament übersetzt wird, es in deinem Herzen bewegst. Ja, so wie es in Sprüche 4, Vers 20 die folgende steht, ja, du sollst es nicht aus deinen Augen weichen lassen, du sollst dein Ohr ihm zuneigen, du sollst es nicht aus deinem Herzen verschwinden lassen, du sollst es beständig im Blick haben, beständig im Mund führen. Das ist die Art und Weise. Du sinnst über das Wort nach, du sprichst es aus, du liest es laut vor und du hörst es dich selber sagen und dadurch entsteht dieser Glaube in dir. Weil das, was du selber sprichst, das hörst du auch ganz tief in dir. Ja. Haben wir das letzte Mal das nochmal ausprobiert. Also wenn du dir die Ohren zuhältst, du hörst trotzdem, was du redest. Du kannst nicht vermeiden, dass du das hörst, was du redest. Und das ist ein Weg, wie wirklich das Wort in dein Herz kommt. Weil in unserem Herzen, in unserem Geist entsteht der Glaube. Und wir müssen schauen, dass das Wort in unser Herz kommt. Es geht nicht so sehr über den Verstand, sondern es geht darüber, dass wir das selber hören. Ja, das Wort ist dir nahe, zuerst in deinem Mund und dann in deinem Herzen. Das ist dir der Weg. Und so weit sind wir gekommen. Gut, ich möchte noch kurz auf eins eingehen, dann gehen wir weiter in diesem Gleichnis. Es gibt nämlich noch ein Missverständnis manchmal, wenn du über Glauben predigst, sagen so Leute, naja, aber begrenzt du damit nicht Gott sozusagen? Du behauptest, Gott kann nichts tun, außer du glaubst es. Aber das ist das, was wir in der Bibel immer wieder auch sehen. Ja, wenn ihr mal schaut in Markus 6, das ist wie Jesus in Nazareth war. Da steht in Vers 5 und Vers 6, und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Also Jesus kam nach Nazareth und er wollte dort den Leuten dienen. Und er konnte kein Wunderwerk tun. Und warum konnte er es nicht? Er wunderte sich über ihren Unglauben. Also er wollte eigentlich Wunderwerke tun. Er hat nicht damit gerechnet in der Hinsicht. Und er wunderte sich über den Unglauben in Matthäus, wo dieselbe Begebenheit erzählt wird. In Matthäus 13, Vers 58 steht das noch deutlicher drinnen. Da steht, und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Also wenn wir nicht das glauben, was Gott für uns hat, dann sozusagen können wir das auch nicht empfangen, was Gott für uns hat. Dieselbe Idee sehen wir im Hebräerbrief über die Israeliten im Alten Bund. Da steht, und wir sehen, Hebräer 3, Vers 19, wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Gott wollte sie sozusagen ins verheißene Land hineingehen und wegen ihres Unglaubens konnten sie nicht hineingehen. Und dann, darum werden wir eben ermutigt in Kapitel 4, Vers 2, ja, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also wenn wir das Wort hören, dann sollen wir es auch im Glauben nehmen und dann nützt es uns und dann kommen wir auch da hinein. Ja, wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Ja, und er fordert uns auf in Vers 11, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also er fordert uns heraus, das Wort mit Glauben zu empfangen, es zu nehmen. Ja, unser Unglaube kann tatsächlich das verhindern, dass das Gute, was Gott in uns wirken will, passiert. Und der Hintergrund ist einfach, dass Gott aus seiner Liebe heraus die Menschen nicht zwingt, das anzunehmen. Ja, du kannst niemanden dazu zwingen, dich zu lieben. Das funktioniert nicht. Du kannst Leute dazu zwingen, bestimmte Dinge zu tun, aber du kannst nicht sie zwingen, dich zu lieben. Und Gott bietet uns Dinge an, aber er zwingt uns nicht, sie zu nehmen. Wir werden die Konsequenzen tragen müssen, wenn wir uns nicht zu Gott hinwenden, aber er zwingt uns nicht dazu. Und darum ist auch dieser Glaube so wichtig, weil Gott hat viele gute Dinge für uns und er möchte, dass sie in unserem Leben, dass wir sie in unserem Leben sehen. Er möchte, dass wir das ergreifen, was er für uns hat. Und darum ist es auch wichtig zu verstehen, was Glaube ist und wie Glaube entsteht und wie auch Glaube dann freigesetzt wird. Und jetzt gehen wir zurück zu diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und eins, was ich früher immer gedacht habe, ich weiß nicht, ob ihr auch das gedacht habt, aber früher dachte ich immer, diese vier Böden beschreiben vier Zustände des Herzens. So viel habe ich das kapiert. Aber ich dachte immer, das sind unveränderliche Zustände. Das ist wie schicksalshaft. Der eine Mensch ist halt mehr so wie ein Weg, der andere Mensch ist mehr wie ein steiniger Boden, der andere ist mehr wie ein dorniger Boden und der andere ist halt ein guter Boden und du kannst nicht viel damit machen. Aber das war überhaupt nicht die Intention von Jesus. Ja, denkt dran, das ist wie bei einem Bauer. Ja, wenn das Feld, ja, der Weg, das ist praktisch ein fest, das war ja damals nicht geteert, sondern ein fest getrampelter Pfad. Ja, was macht der Bauer, wenn das Feld fest getrampelt ist und er will säen, dann muss er es halt pflügen. Oder wenn es steinig ist. Ja, früher, mein Vater hat es mir noch erzählt, da sind die als ganze Familie über das Feld gelaufen, einer neben dem anderen haben die Steine rausgeklaubt. Oder wenn es große Steine sind, dann musste man sie halt auch notfalls mal zertrümmern oder irgendwie mit einem Traktor zur Seite schaffen. Oder bei Dornen kann man auch was dagegen machen. Du kannst die Dornen abbrennen und dann sie richtig unterpflügen, dass sie nicht wieder aufwachsen. Also es ist nicht der unveränderliche Zustand, den Jesus hier beschreiben will. Manche Menschen sind halt so, manche sind so, manche sind so. Sondern er möchte uns lehren, wie wir auch einen guten Herzensboden haben, dass das Wort auch aufwachsen kann und was wir da machen können. Dann schauen wir uns das mal an, einfach diese verschiedenen Sachen. Das erste ist ja der Weg. Ja, das steht bei Matthäus nur der am Weg, die an dem Weg, aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Das sind Leute, die hören das Wort, die hören diese gute Botschaft der Errettung oder auch der Heilung oder auch der Liebe Gottes oder auch des Friedens Gottes oder was es sonst an Verheißungen gibt. Und der Teufel raubt es ihnen sogleich. Aber warum kann es ihnen rauben? Und Markus hat da das eine Detail weggelassen, aber in Matthäus haben wir das. Wenn wir uns das in Matthäus anschauen, Matthäus 13, und zwar ist das Vers 19. Ja, also jeder der Evangelisten hat halt bestimmte Dinge, die ihm wichtig waren, überliefert. Deswegen ist es gut, das sich auch nebeneinander anzuschauen. Und da steht, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Also so oft jemand das Wort hört und nicht versteht. Ja, ich habe mir da als eine Parallelstelle Psalm 119, Vers 34 aufgeschrieben. Da steht, gib mir Verständnis und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Also wir brauchen ein bestimmtes Verständnis. Wir müssen das verstehen. Was muss der verstehen? Er muss verstehen, dass es wirklich für ihn gilt. Das ist das Entscheidende. Ja, es ist nicht so, dass du einfach sagen kannst, okay, das Wort Gottes kann ich eh nicht verstehen und es ist irgendwie eh mysteriös und es ist irgendwie geistlich und mein Verstand hat gar nichts damit zu tun. Nein, ich muss etwas verstehen. Ich muss verstehen, dass Gott das wirklich für mich hat, dass es für mich da ist. Und das ist das, was wir begreifen müssen, wenn wir das Wort lesen. Gott hat so gesprochen, dass wir es verstehen können. Ja, wir könnten mit unserem Verstand nichts von Gott und von der geistlichen Welt begreifen, aber Gott konnte uns seine gute Botschaft und das, was er für uns hat und was er für uns möchte, so vermitteln, dass wir es verstehen können. Er redet so, dass wir es verstehen können. Und das ist das, worum es hier geht. Du musst dich damit, du nicht wie dieser Weg bist, damit der Teufel dir nicht rauben kann, du musst wenigstens so lange zuhören, bis du es verstehst, dass Gott tatsächlich das für dich hat. Und das dauert manchmal eine Zeit lang, weil dieser festgetrampelte Pfad, für mich ist das einfach der festgetrampelte Pfad, das sind Denkwege und Überzeugungen, die wir so oft gehört haben, dass das wie ein getrampelter Weg in unseren Gedanken ist. Ja? Manche haben das vielleicht so oft gehört, dass Gott heute keine Wunder mehr macht und so oft diese Überzeugung vermittelt bekommen, dass das wie ein festgetrampelter Pfad in ihren Gedanken ist. Und dann müssen die, für solche Leute ist es manchmal wichtig, dass die sich wirklich intensiv in der Bibel nachforschen, bis sie verstehen, dass Gott heute noch Wunder tun will, weil sie einfach so oft genau das Gegenteil gehört haben. Und es geht nicht darum, dass sie irgendwie eine besondere Offenbarung bekommen, irgendwie, dass ein Engel ihnen erscheint und sagt, doch, Gott macht heute noch Wunder, sondern es geht darum, dass sie es aus der Bibel heraus genau verstehen, dass sie einfach das tun, was in Beröa gesagt wird, was haben die Juden damals gemacht? Apostelgeschichte 17, Vers 11, diese aber waren edler als die in Thessalonich, sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Also alles, was Gott für dich hat, du kannst in der Bibel nachforschen und schauen, stimmt das wirklich? Und du kannst es verstehen, dass es wirklich für dich da ist. Und das ist sozusagen der erste Schritt, den du machen musst, wenn es um eine Verheißung geht, um ein bestimmtes Ding, was Gott in deinem Leben dir schenken will, dass du dich somit damit beschäftigst, dass du verstehst, jawohl, das hat Gott wirklich für mich. Das hat er mir wirklich zugesprochen, das ist wirklich für mich da. Und das ist zum Beispiel auch es fängt schon an mit der Errettung. Es gibt tatsächlich Christen, die sagen, Jesus starb nicht für alle Menschen. Und dann kannst du aber, wenn du in der Bibel das nachforschst, das sehen, dass das tatsächlich so da ist. Und hier kommt wieder ein bestimmtes Missverständnis auf oft. Manche Leute warten immer auf eine besondere Offenbarung. Sie sind erst bereit zu glauben, dass Gott etwas für sie hat, wenn sie irgendwie einen besonderen Zuspruch von Gott haben. Und das ist echt gefährlich, weil oft warten diese Leute ewig. Du musst nicht warten, bis Gott dir sagt, dass das, was er in seinem Wort dir zugesagt hat, auch wirklich für dich gilt. Du musst nur aus dem Wort wissen, dass da drinnen steht, dass es für dich gilt, weil es durch Jesus für dich erkauft wurde, weil du in diesem Bund bist, wo Gott es zugesprochen hat. Du musst nicht warten, bis du irgendwie eine besondere Erfahrung, eine besondere Offenbarung von Gott bekommst. Ich erinnere mich an einen Menschen, der öfters im Gottesdienst war, den ich auch bei anderen Treffen gesehen habe, der auf der Suche war nach Jesus, dem wir erzählt haben, dass Jesus für ihn gestorben ist, dass er errettet ist, dass Jesus für ihn gestorben ist, um ihn zu erretten, dass er einfach diese Erlösung annehmen kann. Und er hat immer gesagt, er wartet darauf, dass Gott ihm sagt, dass auch wirklich diese Erlösung für ihn gilt. Und ich habe öfters mit ihm geredet und andere haben öfters mit ihm geredet. Und es war immer dieser Punkt, er hat irgendwie erwartet, er braucht eine besondere Offenbarung, er braucht ein besonderes Reden Gottes oder irgendeine besondere Erfahrung, ein besonderes Engelsreden, damit er das glaubt, dass das wirklich, dass diese Erlösung wirklich für ihn gilt. Und ich befürchte, er wartet bis heute noch. Und das ist, manchmal fallen Menschen in dieses Ding hinein, dass sie sagen, okay, ich sehe es zwar in der Bibel, aber das reicht mir nicht. Ich brauche noch irgendwie ein besonderes Reden von Gott, eine besondere Bestätigung von Gott, eine besondere Belebung von Gott. Und da wird es immer schwierig. Weil das, was hier in der Bibel steht, das hat Gott durch seinen Heiligen Geist direkt zu uns gesprochen. Und du brauchst nicht noch irgendwie eine besondere, übernatürliche Erfahrung der Bestätigung, damit du weißt, dass es wirklich wahr ist. In 1. Thessalonicher 2, Vers 13 steht das so schön, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen sollen. Da schreibt Paulus, und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Damit dieses Wort in dir wirkt, musst du es als Gottes Wort annehmen, als Gottes Wort akzeptieren. Du musst sagen, jawohl, das ist das, was Gott gesagt hat, das ist absolut wahr. Dass es mehr war als alle meine Erfahrungen, dass es mehr war als alles andere und ich vertraue darauf. Ja, wir ziehen nicht einzelne Verheißungen raus, sondern wir forschen dem Wort nach, um wirklich zu sagen, was es aussagt. Aber wir gehen an die Bibel heran mit der Verhaltensweise. Wir sagen, das ist Gottes Wort und ich glaube all das, was dieses Wort sagt. Und ich brauche nicht noch eine besondere Bestätigung, eine besondere Erfahrung, um zu glauben, sondern ich weiß, Gott steht hinter seinem Wort und jedes Wort ist wahr und ich kann mich darauf verlassen, ich kann darauf vertrauen. Und übrigens, das ist auch ein Grund, warum es manchmal nicht kapiert, weil manche Leute wollen dann aus diesem Wort nur bestimmte Dinge als gültig herausziehen. Sie möchten die Verheißungen als gültig herausziehen, aber nicht zum Beispiel das, wo Gott ihnen sagt, bestimmte Verhaltensweisen. Ja, zum Beispiel den Feinden zu vergeben, zu lieben, nicht zu vergelten, nicht in Bitterkeit zu geraten, sondern zu segnen, nicht Scheltwort mit Scheltwort zu vergelten oder dass sie sich nicht unterordnen wollen. All diese Dinge, die die Bibel uns sagt. Ja, du kannst nicht die Bibel aufteilen und sagen, okay, diese Dinge gefallen mir, das akzeptiere ich als Gottes Wort und diese Dinge gefallen mir nicht, die akzeptiere ich nicht als Gottes Wort. Da müssen wir aufpassen, weil manchmal können wir in unserem Herzen, wenn wir nicht aufpassen, in so eine Haltung reinrutschen. Und dasselbe gilt auch zum Beispiel für den Bereich Heilung. Wenn ich das erkenne in der Bibel, woran erkenne ich, dass Gott mich heilen will? Ich erkenne es, weil ich sehen kann in der Bibel, ja, an Jesaja 53, Vers 3 bis 5, an Matthäus 8, Vers 17 und an 1. Petrus 2, Vers 24, dass tatsächlich Jesus am Kreuz auch unsere Krankheiten getragen hat und dass es hier wirklich um körperliche Krankheiten geht, das sehe ich aus Matthäus 8, Vers 17, und dass er, genauso wie er meine Sünden getragen hat, meine Krankheiten getragen hat und ich genauso zu ihm kommen kann, wie ich um Vergebung meiner Schuld bitte, um von meiner Krankheit geheilt zu werden. Und dass das für mich gilt als sein Kind, wenn ich Jesus angenommen habe, dann gilt das für mich, weil ich diesen Bund mit Jesus habe. Und darum kann ich da fest drauf stehen, als ich das erkannt habe, nur diese drei Bibelstellen, als ich das erkannt habe, dass das in der Erlösung enthalten ist, von dem Moment an fiel es mir leicht zu glauben. Vorher war es immer so, ich habe gebetet und ich wusste nicht, will Gott mich heilen oder will er mich nicht heilen. Und es war immer so ein Versuch, ja, ein Vertrauen, ja, Gott ist gut und er möchte mich heilen, aber ich war mir nie sicher. Aber als ich das erkannt habe, dann war ich mir sicher. Ich brauchte keine besondere Offenbarung von Gott, sondern ich habe das gesehen und ich konnte das verstehen und ergreifen. Und manchmal kommen einfach Leute und du betest für sie und sie sagen dir dann, sie haben irgendwie dieses Empfinden, sie müssen zu einem bestimmten Ort und dort werden sie geheilt. Oder ein bestimmter Mensch muss für sie beten und dort werden sie geheilt. Oder bestimmte Dinge, die sie machen oder weglassen sollen, damit sie geheilt werden, die du nicht in der Bibel findest. Und mir zieht's aus meiner Erfahrung heraus immer innerlich ein bisschen das Herz zusammen, wenn ich sowas höre, weil ich einfach das oft gesehen habe, wie das wie ein Hindernis davor steht, dass die Leute wirklich einfach glauben. Ja, manchmal gibt's tatsächlich das so, dass Leute, sie glauben, dass Gott sie heilen will, aber sie haben das irgendwie so auf dem Herzen, zu einem bestimmten Gottesdienst zu fahren. Und das ist dann nur so dieser Auslöserpunkt, dieser Kontaktpunkt des Glaubens. Und dann funktioniert das auch. Aber wir kommen im Laufe nochmal darauf zurück, aber das Wichtige ist wirklich, du verstehst das aus der Bibel, aus dem Wort heraus, dass das für dich gilt. Und du setzt dein Vertrauen allein auf das, was die Bibel sagt, auf die Zusage, die du in diesem Wort hast. Und dann kannst du nämlich deinen Glauben aufbauen, dann kannst du auch diesen Glauben freisetzen und das erleben. Gehen wir mal weiter zum steinigen Boden. Was ist dieser steinige Boden? Wir sehen beim steinigen Boden, das sind Leute, ich lese das nochmal vor, ebenso sind die, also Markus 4, Vers 16, und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. Ja, und in der Beschreibung sagt er, das Steinige, ja, das ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Also da wird etwas gesät und es hat zu wenig Erde. Und das, was eigentlich gut ist, die Sonne, verdorrt es, weil es nicht genug Erde hat. Und er sagt hier, das ist sozusagen, sind Menschen des Augenblicks. Das sind Leute, die sind schnell begeistert, aber sie vertiefen sich nicht in die Dinge. Ja, sie sind schnell zu begeistern und sie sind auch schnell zu frustrieren. Sie gehen einfach nicht in die Tiefe. Sie beschäftigen sich nicht tief. Sie hören das über Glauben, sie hören das und ganz schnell und sind begeistert und nehmen das auf. Aber wenn dann die Herausforderung kommt, wo es darum geht, im Glauben zu stehen, und wir wissen, dass diese Herausforderungen auch unseren Glauben stärken, das steht in Jakobus 1, dann geben sie ganz schnell wieder auf und ärgern sich und sind frustriert und fangen an, dagegen zu reden, sagen, das klappt nicht, das funktioniert nicht, ich habe es ausprobiert. Aber sie sind nicht in diese Tiefe gegangen. Sie haben sich nicht intensiv mit dem Wort beschäftigt. Sie sind nie zu dem Punkt durchgedrungen, dass sie sagen, jawohl, das steht tatsächlich im Gottes Wort und ich glaube das und ich halte daran fest, auch wenn meine momentane Erfahrung dem noch entgegenzustehen scheint. Und eins, wovon ich überzeugt bin, was diese Steine sind, ja, das sind solche Dinge wie zum Beispiel falsche Lehre, dass es keine Wunder mehr gibt oder entgegengesetzte Erfahrungen, die man selber gemacht hat oder die andere gemacht haben. Und ganz oft begegne ich solchen Dingen, wo Leute ein Problem haben, für bestimmte Dinge zu glauben, weil zum Beispiel sie erlebt haben, wie in ihrer Verwandtschaft oder irgendein bekannter Pastor oder irgendein bekannter Lehrer dasselbe Problem hatte, dafür gebetet hat und keine Erhörung erlebt hat. Und das ist wie ein Hindernis, wie ein Felsblock in ihrem Inneren, der verhindert, dass der Glaube in ihnen richtig aufgehen kann. Und solche Erlebnisse und solche Erfahrungen, die man gemacht hat, die können dann manchmal richtig wie so ein Felsblock sein, wie so ein Hindernis sein, dass das wirklich tief Wurzeln schlägt und dass dieser Glaube richtig in dir reift und du einfach in dieser Zuversicht, in dieser Sicherheit beten kannst. Und was ist die Antwort darauf? Ja, was machst du, wenn du so einen riesen Felsblocken im Acker liegen hast? Ja, ich erinnere mich da an einen Western, den ich früher mal gesehen habe mit Clint Eastwood. Und die haben Gold geschürft. Und da lag so ein Felsbrocken, der war ungefähr so groß vom Boden aus. Und der eine dachte, unter dem Felsbrocken ist Gold. Und sie mussten diesen Felsbrocken beseitigen. Der war zu groß, um ihn umzuschubsen oder so. Und dann standen die Männer da, so drei Männer, jeder mit so einem Vorschlaghammer, und haben einer der Reihe nach, haben sie drauf geklopft und haben geklopft und haben Tage und Wochen geklopft, bis dieser Stein zertrümmert war. Und letztendlich ist das manchmal das, was wir hier machen müssen. Ja, in Jeremia 23, Vers 29 heißt es so schön, wo Gott sagt, ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Also du musst das Wort Gottes nehmen wie einen Hammer, ja, diese Verheißung, die dir das zuspricht, und wie einen Hammer immer wieder diese Verheißung sprechen und auf diese falsche Überzeugung, auf diese alten Erlebnisse draufhämmern, bis sozusagen du diesen Durchbruch bekommen hast. Und ich weiß, dass bei mir war das das, was ich früher mal hatte. Ich hatte mal einen Gabentest gemacht, der leider nicht so biblisch war. Einen Gabentest über geistliche Gaben. Aber der war nicht biblisch begründet. Und eine der höchsten Gaben, die ich hatte, war die Gabe der freiwilligen Armut. Und diese Gabe hört sich gut an, sie hört sich sehr schön religiös an. Und man ist vielleicht auch bereit zu sagen, okay, ich brauche nicht so viel und so. Und bist bereit, das anzunehmen, wenn du nicht arm bist. Aber wenn du dann wirklich das erlebst, dass du nicht mehr genug zu essen hast, dass du nicht mehr das Geld hast, um noch zur Arbeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, wie ich es dann erlebt habe, da merkst du, das ist eine Beraubung. Ja, und Armut in der Bibel ist ein Fluch. Das ist kein Segen, es ist ein Fluch. Gott bezeichnet Armut als einen Fluch. Und er ist der Gott, der unseren Mangel wegnehmen will. Ja? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, das ist, oder wo Jesus gesagt hat, dieses Gleichnis von den Spatzen auf dem Felde und von den Lilien auf dem Felde, ja, dass unser himmlischer Vater uns versorgt. Ja, es geht nicht darum, Reichtümer aufzuhäufen, aber es geht darum, dass Gott nicht möchte, dass wir in Mangel leben. Und ich war in dieser Situation und es hat mich 1,5 bis 2 Jahre gedauert, wo ich immer wieder mich mit solchen Verheißungen beschäftigt habe, wo ich die Bibel durchstudiert habe, um hier die Antwort zu finden, um hier zu sehen, was wirklich die Bibel sagt darüber, bis sozusagen richtig dieser Durchbruch kam. Und es war nicht nur, dass Gott mir Glauben geschenkt hat, er hat mich dann auch Dinge gelehrt über Haushalterschaft, also wie gehe ich gut mit meinem Geld um, das hat auch dazugehört, also verschiedene Dinge, aber es hat einfach eine Zeit lang gedauert. Und in Jesaja 55 sehen wir dasselbe Prinzip des Umgangs mit dem Wort Gottes. Diese bekannten Verse, wo er sagt, denn wie der Regen fällt vom Himmel und der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das in meinem Mund hervorkommt. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Also das Wort Gottes ist einerseits wie ein Hammer, der diese Felsen, diese Brocken, diese Steine zertrümmert, die da sind, diese falschen Überzeugungen. Es ist gleichzeitig auch wie Regen, der den Boden fruchtbar macht. Und wenn du merkst, dass da einfach solche Dinge in dir sind, ja, so alte Überzeugungen, die immer wieder hochkommen, alte Erlebnisse, oder du hast ständig das Bild von irgendjemand anders vor Augen, während du dafür betest, dann ist die Antwort darauf, dass du dich in diese Verheißungen vergräbst, dass du diese Verheißungen nimmst, dass du die Bibel auf diese Verheißungen zu deinem Thema hindurch studierst und dich immer wieder damit beschäftigst, es immer wieder sprichst, dass du diese falschen Erlebnisse und diese falschen Lehren schuldig sprichst und dich richtig da rein vertiefst, bis du so merkst, dass all diese falschen Überzeugungen dir zertrümmert sind und das Gute wirklich drinnen ist. Und du merkst, ich kann das von Herzen glauben, ich kann dem von Herzen zustimmen, ich kann da von Herzen diese Überzeugung teilen. Ich weiß, Gott hat das für mich. Und es dauert manchmal eine Zeit lang, ja? Wie überhaupt das Ganze. Ihr merkt, das Bild, was Jesus gebraucht hat, ist das Bild eines Samens. Und falls ihr schon mal jemals irgendwas gesät habt, ihr werdet festgestellt haben, ihr habt nicht den Samen reingepflanzt und gegossen, am nächsten Tag stand der fertige Apfelbaum da. Das braucht einfach eine Zeit lang und manchmal geben wir einfach zu früh auf. Deswegen ist es wichtig, einfach sich mit diesen Verheißungen, die du entdeckst, während du in der Bibel liest, sie dir aufzuschreiben und dich mit diesen Verheißungen auch zu beschäftigen. Dass du sagst, ich beschäftige mich schon mal, ich bereite mich schon mal vor für den Moment, wo ich diese Verheißung auch brauchen werde. dass man einfach auf diese Art damit umgeht. Und jetzt schauen wir uns noch kurz den guten Boten an. Denn auch beim guten Boten, das ist ja das, wo wir hinkommen. Wir wollen ja das sehen, dass unser Glaube Frucht trägt, dass das wirklich hervorkommt. Genau, die Dornen, die wollte ich jetzt einfach überspringen. Weil wir jetzt auch schon wenig Zeit haben, aber die Dornen ist sozusagen, dass wir uns, die Dornen, das ist so dieses Vertrauen auf die Sorgen dieser Zeit, der Reichtum dieser Welt, das ist sozusagen das Denken dieser Welt, das wir hineinlassen, dass wir uns ständig Sorgen machen, dass wir ständig überlegen, wie kommt das zustande, wie macht das Gott, anstatt einfach zu vertrauen darauf, dass er das zustande bringt und dieses Vertrauen auch auf menschliche Hilfe. Aber ich will jetzt gar nicht so tief auf diese Dornen eingehen. Ich will noch kurz auf den guten Boten eingehen. Weil wir sehen, dass, was ist der gute Boten? Und ich lese euch mal einfach aus allen drei Evangelien den guten Boten vor. Weil jeder Evangelist hat da ein bisschen was anderes sich notiert, was Jesus erzählt hat. Und wenn Jesus übrigens war, wie die meisten jüdischen Rabbis, hat er dieses Gleichnis wahrscheinlich öfters erzählt, damit es sich vertieft bei seinen Jüngern. Also in Lukas 8, Vers 15, da steht, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. In Matthäus 13 steht das, Vers 23, bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Und in Markus 4, Vers 20, da steht, und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30 und eines 60 und eines 100-fach. Also in der guten Erde, das sind die, die tatsächlich Frucht hervorbringen. Ja, bei den Dornen, das ist etwas, wo die Frucht aufbringt, aber erstickt wird, weil plötzlich man andere Gedanken und andere Sorgen hineinlässt. Aber in der guten Erde, die Voraussetzung, was du in Lukas siehst, in Lukas 8, Vers 15, die Voraussetzung ist, du brauchst ein redliches oder ein feines, ein gutes Herz, also einen guten Boden. Und die beste Voraussetzung, sozusagen, um ein guter Boden zu sein, ist, von Neuem geboren zu werden. Wenn du von Neuem geboren wurdest, ja, dann ist dein Geist von Neuem geboren und du hast einfach einen guten Boden in dir. Die zweite Voraussetzung für einen guten Boden ist einfach ein williges Zuhören. Dass du willig bist, zuzuhören, dir die Dinge sagen zu lassen, nicht herumdiskutierst. Ja? In Jakobus 1 steht es, ich glaube Vers 21, wir sollen das in uns eingepflanzte Wort mit Sanftmut aufnehmen, also ohne darüber herum zu diskutieren, sondern einfach mit Sanftmut es empfangen. Und dann sehen wir Matthäus 13, also das ist das Erste, was wir machen sollen, wenn wir es hören, wir müssen es verstehen. Also wir müssen verstehen, es ist für uns. Und dann in Markus 4 steht das, sie sollen es aufnehmen. Also wir nehmen es willig auf, wir sagen, jawohl, das ist wahr, das nehme ich für mich an. Und in Lukas steht aber eigentlich die ausführlichste Beschreibung, wir sollen dann das Wort in unserem Herzen behalten. Also wir sollen das Wort in unserem Inneren behalten. Das erinnert mich total an das, was in Sprüche 4 steht. Ich denke, ich lese das jetzt doch noch zum Schluss mal vor. In Sprüche 4 steht das, mein Sohn, ab Vers 20, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Also wir sollen das Wort, diese Verheißung, diese Zusage Gottes für uns, die wir entdeckt haben, die wir aufgenommen haben, wir sollen sie behalten, wirklich bewahren in unserem Herzen und Frucht bringen mit Ausharren. Ja, beim Glauben ist auch ein Aspekt des Ausharrens, des Festhaltens, des geduldigen Ausharrens, des standhaften Ausharrens, des Festhaltens, der Geduld, der mit dem Glauben verbunden ist. Und das ist das sozusagen, wie der Glaube in uns entsteht, wenn wir auf diese Art und Weise mit dem Wort umgehen. Wir nehmen es in unser Herz auf, indem wir es hören, ja, indem wir es uns selber zusprechen, indem wir es hören, also diese Verheißungen, die Gott uns sagt, indem wir uns so lange damit beschäftigen, dass wir verstehen, ja, das ist wirklich, was Gott für mich hat, und dann mich bewusst entscheide, jawohl, ich nehme das auf, ich nehme das an für mich, ich behalte es in mir, ich lasse es mir nicht mehr rauben und ich halte daran fest mit Ausharren, bis ich es in meinem Leben aufwachsen sehe. Und wenn ich auf diese Art und Weise mit dem Wort umgehe, sozusagen, dann entsteht Glaube in mir. Das ist das, was Jesus sagte, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Oft erscheint uns die Verheißung Gottes so klein und das Problem so groß. Und das ist dieses, natürlich dieser Aspekt der Größe, der auch in dem Senfkorn ist. Es erscheint uns oft so unscheinbar, so eine kleine Verheißung aus dem Wort Gottes und das große Problem, das uns so quält. Aber das Wort Gottes ist lebendig, es ist voller Leben und es hat diese Fähigkeit, das zustande zu bringen, wozu Gott es gesandt hat. Es hat die Fähigkeit, Glauben in uns freizusetzen und dieser Glaube verändert die Situation. Und das ist dieser erste Aspekt, wie Glaube entsteht. Und dann kommt dieser zweite Aspekt, damit wollen wir uns das nächste Mal beschäftigen. Und wenn ihr schon mal vorlesen wollt, das ist dann, was in Markus 4 steht. Das ist dann das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat oder vom Aufwachsen der Saat, was ab Vers 26 ist. Es gibt dann diesen Moment, sozusagen, wo ich diesen Glauben freisetze, wo ich im Glauben Gott bitte. Ja, wenn ich dann merke, dieser Glaube ist da, ich weiß, Gott hat das für mich, er möchte das für mich, dann ist es hilfreich, so diesen einen Moment zu haben, wo ich im Glauben darum bitte, so wie es in Markus 11, Vers 24 steht. Und mit dem Vers möchte ich jetzt heute auch aufhören. Da sagt Jesus, darum sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ja, die alte Schlachter hat es noch besser übersetzt. Die hat übersetzt, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Wenn du weißt, Gott hat dir diese Verheißung gegeben, dann kannst du im Glauben bitten und sagen, jawohl, ich bete jetzt und ich glaube, dass ich in dem Moment, wo ich bete, es empfange von Gott. Und dann kommt es in meinem Leben zustande. Ich glaube, ich habe es empfangen, auch wenn ich es noch nicht sehe. Ich weiß, Gott hat es mir gegeben, weil ich ihn gebeten habe, weil er es verheißen hat. Und dann kommt es in meinem Leben zustande. Und das ist dieser zweite Aspekt, wie der Glaube freigesetzt wird, der übrigens auch in Lukas 17, Vers 6 drinnen steckt. Und wir werden uns das nächste Mal anschauen. Aber es ist wichtig, diese Voraussetzung erstmal zu sehen, dass wir dafür verantwortlich sind, in unserem Umgang mit dem Wort Gottes, dass der Glaube in uns wächst. Ja, wir sollen auf diese Art und Weise mit dem Wort Gottes umgehen, dass wir es hören. Und das ist das Schöne, wir müssen eigentlich nur zuhören. Wir müssen eigentlich nur im Glauben, im Vertrauen, dass Gott nicht lügt, uns damit beschäftigen, was er gesagt hat. Einfach in der Bibel nachschauen. Wir brauchen keine besondere übernatürliche Erfahrung. Wir schauen einfach in die Bibel, was hat Gott für mich? Was hat er mir zugesagt? Was gehört mir? Und wenn ich das gesehen habe, kann ich mich mit diesem Wort beschäftigen, indem ich darüber nachsinne, indem ich so sozusagen halblaut murmelnd in meinem Herzen, in meinem Inneren bewege. Und dadurch entsteht dieser Glaube in mir, dieser unerschütterliche, feste Glaube, dass Gott das tatsächlich für mich hat. Und in diesem Glauben kann ich ihn bitten und dann auch sehen, dass die Dinge kommen. Halleluja.